Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Saudi-Arabien. Mit fossiler Energie ist das Land unermesslich reich geworden. Das Öl aus der Wüste stillt noch immer den Energiehunger der Welt, obgleich wir alle wissen, dass wir schleunigst zum Überleben der Menschheit das Verbrennen von Öl und Gas stoppen müssen. Auch die mächtigen Männer in Saudi-Arabien wissen, dass sie ihr Land wandeln müssen. Diese Transformation ist im Gange und dazu gehört auch, dass das Land kulturelle Akzente setzt, um das Image aufzupolieren. Wie das funktioniert, wir werden es an einem Beispiel in dieser Fazitstunde aus Riad hören. Wenn man Büros in Wohnungen verwandelt, dann könnte man auch das als Transformation bezeichnen. Wie das im großen Stil funktionieren kann, das zeigt eine Studie des BDA, des Bundesdeutsche Architekten. Auch darüber werden wir sprechen. Und dann selbstverständlich Beyoncé.
It's been many, many years. I just want to encourage people to do what they're passionate about. And to stay persistent.
Beyoncé. Lange hat die Musikerin darauf gewartet, mit einem Grammy für das Album des Jahres ausgezeichnet zu werden. Sie macht uns Mut, mit Nachdruck unsere Ideen zu verfolgen. Gleich werden wir über sie sprechen. Die Grammys. Mit 32 Auszeichnungen war Beyoncé schon vor der diesjährigen Veranstaltung die meistprämierte Künstlerin der Geschichte dieses Preises. Nun sind noch einmal 3 Grammys hinzugekommen, darunter auch der lange ersehnte Preis für das beste Album. Und darüber möchte ich nun mit Aida Baganejad sprechen. Einen schönen guten Abend, Frau Baganejad.
Guten Abend.
Beyoncé ist eine Musikerin, die ja mit zahlreichen Superlativen aufwarten kann und nur noch dieser Grammy für das Album des Jahres. Was sagt das aus über dieses Phänomen Beyoncé?
Naja, was sagt das aus? Es sagt vor allem aus, dass es wohl Zeit schien für sie, endlich diese Auszeichnung bekommen. Sie war ja schon viele, viele Male nominiert für diesen Preis. Sie ist die Künstlerin, die überhaupt am meisten mit Grammys jemals beehrt wurde. Jetzt ist es vielleicht ein Zeichen, dass es soweit ist. Und bei einer so großen Künstlerin, vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass ihre Ausstrahlung vielleicht teilweise die künstlerische Qualität der einzelnen Alben überstrahlt hat. Und jetzt ist es vielleicht anders.
Beschreiben Sie uns doch, was Beyoncé in ihrem Album Cowboy Carter musikalisch macht. Was zeichnet denn dieses Album aus?
Ja, in ihrem, sagen wir mal, Werkzyklus ist das zweite Album, wo sie sich spezialisiert auf ein ganz bestimmtes Genre. Hier war es nun das Country, die Country-Musik, und hat sie auf ihre Weise interpretiert. Beim Vorgänger Renaissance war es Clubmusik, nun also Salt of the Earth, wie man im Englischen sagt. Country, sie kommt aus Texas, das liegt auch nahe. Und der Fokus liegt bei so diesem intellektuellen Überbau des Albums darauf, die vergessene schwarze Historie dieses Genres herauszuholen. Das zumindest, was sie und ihr Team behauptet haben und auch geschafft haben teilweise auf diesem Album. Denn gerade beim Country ist da sehr viel über die Jahre ignoriert worden und Country hat nun mal auch eine massive politische Komponente im aktuellen Diskurs und im Kontext des Rechtsrucks in den USA.
Auf diese politische Komponente wollte ich natürlich auch zu sprechen kommen. Wie wichtig ist denn jetzt dieser Versuch, Country im Pop zu integrieren? Sie, diese schwarze Musikerin mit dieser vermeintlich weißen männlichen Musik, das sind ja musikalisch wirkliche Welten, die da aufeinander prallen.
Nun ja, vermeintlich, weil wie gesagt, also Country hat eine lange schwarze Geschichte, die Beyoncé ja auch auf ihrem Album zeigt. Ganz davon abgesehen, dass die ersten Cowboys auch vor allem schwarze Menschen, indigene Menschen, Menschen aus Südamerika oder dem südamerikanischen Raum waren. Und es gibt ja generell eine Verbindung oder einen Trend zur Verbindung von Country und Pop. Da ist Beyoncé nicht die Einzige. Es gab Lil Nas X vor ein paar Jahren. Es gibt Shabuzi, einen nigerianisch-amerikanischen Künstler, der den größten Country-Hit des letzten Jahres geliefert hat. Und weiße Rapper wie Jelly Roll oder Post Malone haben sich nun auch völlig dem Country zugewendet. Aber sie ist natürlich die Größte und sie trägt auch ein ganz schönes Gewicht mit sich, mit diesem Country-Establishment in ihrem Verhältnis damit, weil sie vor ein paar Jahren schon versucht hat, ja, ein Crossover zwischen Country und Pop zu schaffen. Und das wurde damals nicht gutiert vom Country-Establishment. Mhm. 2016 war das, ja.
Also hat diese Auszeichnung, so wie Sie es auch schildern, eine ganz klare politische Tragweite. Also Beyoncé trifft mit ihrer Musik nicht nur einen Nerv der Zeit, sondern auch eine Stimmung der Zeit?
Vielleicht ein Stück weit. Wir sind gerade in einem Moment, wo die USA sich auch sehr stark um sich selbst drehen. Es gibt den Kontext des Rechtsrucks. Wir sehen große politische Umwälzungen in den USA. Das Land fragt sich, glaube ich, gerade, was sind wir, wer sind wir, was ist unsere Seele? Und dazu gehört auch die Auseinandersetzung, glaube ich, mit Country als so sehr amerikanisches musikalisches Genre, wo sehr viel verschüttet wurde, wie vielleicht auch generell im US-amerikanischen Geschichtsdiskurs.
Welche Bilanz insgesamt ziehen Sie denn von der Grammy-Preisverleihung, Frau Baganejad?
Ja, es ist natürlich vor allem eine Mainstream-Angelegenheit, aber gerade auch mit ihrer, also Beyoncés Auszeichnung und der Auszeichnung von Kendrick Lamar, wurden KünstlerInnen beehrt und ausgezeichnet, die für eine gewisse Authentizität und für einen politischen Kontext und Überbau stehen. Und das ist doch gerade jetzt mit den massiven politischen Umbau, den Trump vorhat, und Rechtsruck, doch sehr interessant zu sehen.
Und noch ein Grammy für Beyoncé, diesmal für das beste Album. Aida Baganejad hat uns die Gründe für den Erfolg dieser Ausnahmekünstlerin erläutert und auch den politischen Zusammenhang, den politischen Kontext, in dem diese Preisverleihung stattgefunden hat. Frau Baganejad, vielen Dank. Guten Abend.
Vielen Dank.
Es ist ein übliches Verfahren und wird oft von superreichen Menschen oder von großen Firmen angewendet. Man gibt viel Geld für Kultur aus und schmückt sich mit den Erfolgen. Frederik Hansen hat heute im Berliner Tagesspiegel beschrieben, wie weit das in den USA mitunter geht. Bei den New Yorker Philharmonikern sitzen Musiker auf Chairs, die ihnen von Sponsoren finanziert werden. 37 Musiker des Orchesters bekommen ihre Stellen durch betuchte Privatleute finanziert. Viele Nummern größer ist das, was Saudi-Arabien macht, um mit Kultur zu glänzen. Wir haben darüber berichtet, wie die Saudis die Sanierung des Centre Pompidou in Paris mit Millionenbeträgen unterstützen werden. Jetzt wollen wir ins arabische Land selber blicken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht gerade Saudi-Arabien. Er wird dort nicht nur politisch-diplomatische Gespräche führen, er hat dort auch zum Beispiel ein Künstlerkollektiv besucht. Und mit dabei war auch mein Kollege Sebastian Engelbrecht, der jetzt aus Riad zugeschaltet ist. Herr Engelbrecht, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Was ist das denn für ein Projekt? Beschreiben Sie doch mal, was Sie da bei Ihrem Besuch erlebt haben.
Ja, ich komme gerade von diesem Besuch. Der Bundespräsident hat ungefähr eine Stunde lang sich mit diesem Künstlerkollektiv, mit diesem Künstlerdorf befasst, hier an der Stadtgrenze von Riad. Es handelt sich um so Lagerhallen, die offenbar nicht mehr gebraucht werden als Lagerhallen und in denen jetzt also sich Kunst befindet. Das ist, wie man sich vorstellen kann, ein sehr buntes Atelier, eine große Halle, in der es alles Mögliche gibt, ein Ort, wo Lithografie entsteht, alte Druckmaschinen, alte Filmrollen, alte 35mm Projektoren. Da steht da auch irgendwo ein Kickertisch und Setzkästen stehen da. Dann ist da eine Bibliothek. Ja, die alten Druckmaschinen sind sehr sichtbar, die Staffeleien und natürlich Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern hängen da, Fotos von Lichtreflexionen in der Wüste, Spiegeln in der Wüste, Fotos von Felsformationen und dann verschiedene andere Dinge, eine Installation, vielleicht typisch für dieses Land hier, eine Installation, ein schwarzer Würfel auf weißem Grund. Offenbar ein Magnet, denn er ist umgeben von Metallspänen, die einen Kreis um diese symbolische Kaaba bilden. Was mir so ein bisschen auffiel, eine Arbeit, die so weniger gute Laune vermittelte, ein verfremdetes Röntgenbild von einem Brustkorb und einer Wirbelsäule ohne Kopf, rot umrandet von einem Rahmen. Da hatte ich den Eindruck, da war nicht so die gute Laune und dieser Vorzeigeeffekt im Mittelpunkt. Während bei dem anderen, da hatte man so das Gefühl, ja, das ist so, wie wenn man sich eben vorstellt, wie Kunst sein muss, sozusagen Kunst aus dem Bilderbuch gewissermaßen. Aber dieses eine Bild ist mir doch als sehr anders aufgefallen.
Gab es denn auch die Möglichkeit, mit den Künstlern in Berührung zu kommen? Und ich sage jetzt ganz bewusst Künstler, weil ich mal vermute, dass KünstlerInnen da nicht dabei waren.
Das stimmt nicht. Ich habe mit Künstlerinnen gesprochen und auch der Bundespräsident selbst hat mit Künstlerinnen gesprochen. Ich habe mit einer Malerin gesprochen, sehr kurz allerdings, weil der Bundespräsident einen sehr eng getakteten Terminplan hier heute in Riad hatte. Adil Al-Hussein heißt sie, 31 Jahre alt. Sie hat in diesen Lagerhallen eben auch ihr Atelier. Sie ist nicht nur Künstlerin, sie lehrt auch Kunst für Kinder und Erwachsene. Sie sagte, ihre Themen seien Nachhaltigkeit und dann sagte sie auch die Beziehung zwischen der Kunst und dem Westen. Das hat sie nicht näher ausgeführt. Der Bundespräsident hat sich das so angehört. Sie hat erzählt, dass der Kulturminister des Landes Saudi-Arabien aus diesen Lagerhallen 2020 ein Künstlerdorf gemacht hat. Und sie hat mir dann ein paar Ölbilder von sich gezeigt. Die wurden da aber gerade nicht ausgestellt, sondern die hat sie mir auf ihrem Handy gezeigt. Das ist eine Art von abstraktem Impressionismus, so nennt sie das. Nicht gegenständliche Bilder, auch Einflüsse des Kubismus sieht sie selbst in ihren Arbeiten. Ich habe sie gefragt, welche Beziehung sie zu der Regierung Saudi-Arabiens steht. Sie sagt, sie fühlt sich sehr gefördert vom Kulturministerium. Kunst sei für sie als Frau ein Stück Freiheit. Sie kann von ihrer Kunst leben und ihre Arbeiten werden sogar gesammelt. Also da waren Frauen wie Männer gleichermaßen vertreten.
Dies ist jetzt ein Projekt gewesen, ein Beispiel vielleicht insgesamt für dieses kulturelle Engagement von Saudi-Arabien. Wie ist das denn insgesamt? Wie wichtig ist das denn, mit dem Thema Kultur weltweit Image-Pluspunkte zu bekommen für Saudi-Arabien?
Ja, das ist natürlich Teil dieser Öffnung hin zur Kunst. Ich will mal sagen, nach westlichen Maßstäben ist natürlich Teil einer seit 10 Jahren etwa sich abzeichnenden Öffnung des Landes. Sie wissen ja, dass das Fahrverbot für Frauen hier aufgehoben worden ist vor einigen Jahren, dass es eine Vision 2030 gibt unter der Führung des Kronprinzen Mohammed bin Salman, der auch Ministerpräsident ist seit 2022. Er will eine umfassende Modernisierung dieses Landes erreichen. Er will den Tourismus fördern. Er will in Naturschutz investieren und erneuerbare Energien. Er baut zum Beispiel jetzt hier den King Salman Park in Riad, in dieser 7-Millionen-Stadt, ein Park, der 4-mal so groß ist wie der Central Park in New York. 30 Millionen Pflanzen werden da gebaut. Das soll Abkühlung bringen für die Stadtbewohner. Und ich will mal sagen, in diesen Reformkontext gehört auch diese Liberalisierung des Lebens der Frauen, die auch jetzt zunehmend selbst beruflich tätig sein können, und eben die Öffnung hin zur Kunst nach westlichem Maßstab.
Ich hatte das geplante Engagement erwähnt von Saudi-Arabien für das Centre Pompidou in Paris. Ist das irgendwie vorstellbar, dass sich Saudi-Arabien auch in Deutschland finanziell bei Kulturprojekten beteiligt? Oder ist das überhaupt kein Thema jetzt bei dieser Reise von dem Bundespräsidenten?
Das ist jetzt aktuell kein Thema gewesen, jedenfalls nicht in Gegenwart der Presse. Aber die saudische Regierung hat bereits Interesse gezeigt, auch an deutschen Museen. Es gab Vertreter der saudischen Regierung, die sich vor einigen Monaten, mittlerweile mag es schon ein Jahr her sein, die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin angesehen haben. Da geht es auch darum, die Museen, die man hier in Saudi-Arabien baut, will man natürlich irgendwie auch füllen mit Leihgaben, vielleicht auch aus Berlin. Vielleicht will man gemeinsame Ausstellungen organisieren oder auch Kuratoren zusammenarbeiten. Und die deutsche Seite, denke ich, sieht darin auch eine Chance für die Freiheit von Kunst und Kultur in Saudi-Arabien zu werben durch diese Zusammenarbeit, die aber natürlich in den Anfängen steckt.
Die Kulturambitionen und Interessen und Absichten von Saudi-Arabien, Sebastian Engelbrecht in Riad. Herr Engelbrecht, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Sehr gerne, guten Abend.
Haiti war in der Kolonialzeit der erste unabhängige Staat in der Karibik. Heute zählt die Insel zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Es ist ein gescheiterter Staat, wie es in der Politikwissenschaft heißt. Ein Staat, der versagt, weil das politische System zusammengebrochen ist. Seit einigen Jahren beherrschen gewalttätige Gangs Teile der Hauptstadt und des Landes. Aus Haiti gelangen meist nur solche Horrortaten in unsere Medien. Hin und wieder erreichen uns allerdings auch positive Zeichen, wie jetzt zum Beispiel das Manifest von 3 Dutzend Intellektuellen über Umwelt und natürliche Ressourcen. Peter B. Schumann hat mit dem Autor Arnold Antonin und über dessen Manifest gesprochen.
Dahinter verbirgt sich ein Aufruf an alle Kräfte guten Willens in Haiti, aber auch in der ganzen Welt, die diese Halbinsel als einen hoffnungslosen Fall abgeschrieben hat. Arnold Antonin verfasste ihn. Jahrzehntelang leitete er das Centre Pétion Bolivar, eines der wichtigsten Kulturzentren Haitis. Vor 3 Jahren zwangen ihn die chaotischen Verhältnisse, das Zentrum zu schließen. Außerdem begründete er das haitianische Kino und drehte zahllose Dokumentar- und einige Spielfilme über die Kunst und Kultur und den verheerenden Zustand seines Landes. Mit diesem Manifest hat er zusammen mit Kulturschaffenden und Wissenschaftlern seine Stimme erhoben.
Era un grito para atraer la atención sobre un problema fundamental.
Das war ein Weckruf, mit dem ich auf ein fundamentales Problem aufmerksam machen wollte: die Umweltzerstörung. Haiti ist dabei, physisch abzusterben. Und die etablierte Klasse streitet lieber untereinander um politische Posten, als sich um die Umwelt zu kümmern. Die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, unsere Küstenregionen, die Berge, die Erde. Das Land geht unaufhörlich zugrunde. Es ist vergiftet, verseucht, abgeholzt. Genauso zerstört wie alle Institutionen.
Bei den Institutionen sieht er kaum Möglichkeiten der Veränderung. Aber die Umwelt, die Lebensgrundlage, lässt sich noch retten. Wie will Arnold Antonin seine Botschaft verbreiten? Wo ist die Basis, auf die er sich stützen kann?
Zuerst müssen wir die zahllosen Gruppen der zivilen Gesellschaft mobilisieren, die es in Haiti gibt. Die NGOs, die mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten, die sich um die Umwelt gekümmert haben, aber über das Bäumepflanzen nicht hinausgekommen sind. Wenn es uns dann noch gelingt, die Gewerkschaften und die Kirchen zu mobilisieren, dann wird dieses Problem zum Kampf der zivilen Gesellschaft.
Zurzeit operiert in Haiti eine sogenannte multinationale Mission zur Unterstützung der Sicherheit. Sie soll ähnlich wie die 10.000 Blauhelme der UNO vor 20 Jahren die politische Ordnung wiederherstellen. Aber diesmal besteht diese Truppe lediglich aus 1.500 Mann aus Kenia, die noch nicht einmal die Sprache des Landes beherrschen. Hat sie irgendetwas bewirkt?
Diese Fuerza Armada Internacional ha sido hasta ahora una farsa total.
Diese bewaffnete internationale Mission ist bis jetzt eine Farce. Sie hat viel Zeit gebraucht, um überhaupt aufgebaut zu werden. 2,5 Jahre und hat immer noch nicht ihre Sollstärke erreicht. Gegen die Gewalt im Land hat sie natürlich nichts ausrichten können, sondern nur versucht, sich selbst zu schützen und die Lage zu observieren, während der Terror der Banden eskalierte. Letzte Woche kamen wieder 250 Kenianer an. Es sind noch nicht einmal 1.000 Mann.
Wie lebt es sich überhaupt in einem Land, in dem es wegen der Gewalt der Gangs keine Theater, keine Kinos, keine Konzerte, kaum ein Leben außerhalb der eigenen 4 Wände gibt und selbst diese nicht immer Sicherheit bieten?
Ich bin sehr aufmerksam, schaue mich ständig um und inzwischen begleitet mich, wenn möglich, jemand. Aber selbst meine Frau Beatrix wurde vor 2 Jahren am helllichten Tag gekidnappt. Eine Gang ist ins Haus eingedrungen und hat sie weggeschleppt. Wir haben Geld gesammelt, damit sie freigelassen wurde. Inzwischen gibt es Selbstverteidigungsgruppen in einigen Vierteln, die Barrikaden errichten und für eine gewisse Sicherheit sorgen. Und dann hilft nur Glück, um heil nach Hause zu kommen.
Als Intellektueller, der auch im Ausland für sein politisches und kulturelles Engagement hoch angesehen ist, hätte Arnold Antonin Haiti längst verlassen können. Was hält ihn dort fest, dass er dem täglichen Terror auf sich nimmt?
Inmitten des Horrors habe ich immer wieder Menschen gefunden und gefilmt, die unter unmenschlichen Bedingungen leben und dennoch bemerkenswerte Kunstwerke schaffen. Im Norden Haitis, auf dem Land, lernte ich beispielsweise ein Waisenhaus kennen, mit Kindern, deren Eltern während des furchtbaren Erdbebens von 2010 umkamen und die in einem kleinen Kammerorchester klassische Musik spielten. Und ich hoffe noch immer, dass sich die Dinge irgendwann zum Positiven wenden müssten. Denn für ein besseres Haiti haben sich so viele Kameraden geopfert. Auch in ihrem Andenken arbeite ich hier weiter.
Der Autor Arnold Antonin aus Haiti. Peter B. Schumann hat mit ihm über sein Manifest gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Alte Einträge der spanischen Schauspielerin Carla Sofia Gascón auf Ex sorgen für Empörung und schmälern laut Branchenblättern und Experten ihre Chancen auf einen Oscar. Die Hauptdarstellerin des Films Emilia Pérez beleidigte verschiedenen Medien zufolge unter anderem Araber und Katalanen, den Islam und die katholische Kirche. Aber auch Prominente wie Miley Cyrus, Adele und ihre Emilia Pérez Co-Darstellerin Selena Gomez. Die zum Teil sehr alten Tweets hatte eine Journalistin in Kanada ausgegraben. Gascón ist als erste Transfrau für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert worden. Der Film Emilia Pérez erhielt 13 Oscar-Nominierungen. Gascóns darauf folgende Bitte um Entschuldigung erschien manchen Beobachtern als halbherzig. Die Weltkunstschau Documenta in Kassel hat ihren angekündigten Verhaltenskodex veröffentlicht. Die Documenta trete jeder Form von Antisemitismus, Rassismus und jedweder anderen Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen, heißt es in dem Text. Dieser Kodex gilt für die Mitarbeiter der Documenta-Gesellschaft, also unter anderem die Geschäftsführung. Die künstlerische Leitung der Documenta wird sich nicht auf den Verhaltenskodex verpflichten müssen. Sie soll aber frühzeitig in einer öffentlichen Veranstaltung ihr künstlerisches Konzept vorstellen. Dabei soll sie auch darlegen, wie sie die Achtung der Menschenwürde unter Wahrung der Kunstfreiheit auf der Ausstellung gewährleisten will. Die Documenta 15 war von massiven internationalen Antisemitismusdiskussionen überschattet worden. Kurz nach der Eröffnung wurde eine Arbeit mit antisemitischer Bildsprache entdeckt und abgehängt. Die nächste Documenta ist im Jahr 2027 geplant. Die Kunstsammlerin Helga de Alvear ist tot. Die gebürtige Deutsche starb im Alter von 88 Jahren. In den 1950ern zog sie nach Spanien und entdeckte ihre Leidenschaft für Kunst. De Alvear baute eine der größten Sammlungen zeitgenössischer Kunst des Landes auf. Werke von Beuys, Picasso oder Ai Weiwei. Laut Kunstzeitschrift Art Review zählte die Sammlerin zu den weltweit einflussreichsten 100 Menschen der Kunstwelt. 2021 spendete de Alvear ihre Gemälde an ein Museum im Westen Spaniens. Sie wollte ihre Kunst öffentlich zugänglich machen. Der Regisseur Christoph Ruggia ist in einem Missbrauchsprozess zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Paris bekannte ihn schuldig, die Schauspielerin Adele Enel als Minderjährige über Jahre hinweg sexuell belästigt zu haben. 2 Jahre der Strafe sind auf Bewährung ausgesetzt. Die restliche Zeit darf Ruggia unter elektronischer Überwachung zu Hause verbringen. Der Regisseur wollte gegen das Urteil in Berufung gehen. Er hatte die Vorwürfe bestritten. Enel hatte Ruggia 2019 vorgeworfen, während der Dreharbeiten zum Film Le Diable auf Deutsch Kleine Teufel mehrfach übergriffig geworden zu sein und sie angefasst zu haben. Zu Beginn war sie 12 Jahre alt.
Es gibt deutlich mehr Büroflächen, als benötigt werden. Ein gewisser Leerstand wird in der Immobilienbranche in Kauf genommen, um flexibel auf eine Änderung der Nachfrage reagieren zu können. Doch was passiert, wenn der Markt insgesamt sich ändert? Aus der Wohnungskrise ist ja längst eine Wohnungsnot geworden. Plötzlich ist es sinnvoll, in diesem Zusammenhang auch über Büroflächen neu nachzudenken. Und damit sind wir bei einem spannenden Thema angelangt. Wie kann man Büroflächen so umbauen, dass sie als Wohnraum genutzt werden können? Wir wissen ja, da ist der Bedarf gerade auch in großen Städten immens. Zu diesem Thema wird Ende März eine Studie erscheinen, erarbeitet von Architektinnen, Planern, Statikern, Baurechtlerinnen und Kommunalpolitikern für den Bund Deutscher Architekten BDA. O2H ist der Name der Studie, das steht für Office to Housing. Der Architekt Rudolf Hirl ist Referent für Wohnen und Standards im BDA Bayern. Zusammen mit Kerstin Oertel hat er diese Studie initiiert und auch geleitet. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Hirl, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rühlke.
Große Büros in toller Innenstadtlage umwidmen und daraus günstigen Wohnraum machen, das klingt ja fabelhaft. Ist das für Architekten planerisch, konstruktiv eine große Herausforderung?
Planerisch und konstruktiv ist es weder für Architekten noch für Tragwerksplaner eine große Herausforderung. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Das liegt daran, dass es ähnliche, affine Gebäudetiefen gibt, dass es in beiden Fällen sich um Zellengrundrisse handelt. Also das ist das geringste Problem, das man hat. Wir haben in unserer Studie nachgewiesen, dass man alle Typen von 12 Meter bis 18 Meter kann man gut umwandeln.
Wo liegt denn jetzt dann das wirkliche Problem? Ist es eher eine politische Frage, also Planungsrecht, Baurecht?
Das ist auch ein Thema, aber eins kommt vielleicht vorneweg. Man muss den Wohnungsbau und den Bürobau erstmal gegenüberstellen. Und da gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Der Wohnungsbau, der hat eine geringere Ausnutzung. Da kommen Sie auf 75 bis 80% der Geschossfläche. Währenddessen im Bürobau kommen Sie auf mindestens 88. In München wird sogar 100% der Geschossfläche vermietet. Das können Sie sich so vorstellen wie Brutto und Tara. Also ne, die Verpackung, wenn die mehr ist, dann ist der Inhalt weniger. Das ist der eine Punkt. Dann erzielen Sie mit Wohnen deutlich geringere Mieten als mit Bürobauten. Da sprechen wir auch von im Wohnungsbau zwischen 15 und 25 Euro. Bei Büro können Sie von 35 bis 50 gehen, also ein deutlich höherer Renditeanteil. Und jetzt kommt vielleicht der wichtigste Punkt. Im Gewerbebau wird die Mehrwertsteuer durchgereicht. Die macht 19% aus, also fast ein Fünftel der Erstellungskosten. Und das ist ein Durchlaufposten.
Ja.
Und im Wohnungsbau kann man das nicht durchreichen, weil man dem Endverbraucher das nicht zumuten kann. Das ist eigentlich die schwerste Hürde oder der schwerste Ballast, weil sie ein Fünftel der Baukosten kostet der Wohnungsbau von Haus aus schon mehr. Und da könnte man ansetzen. In anderen Ländern ist es der Fall. In Spanien, in der Schweiz beispielsweise, gibt es Mehrwertsteuernachlässe. Und so wie auf Lebensmittel, ja, die kriegen auch eine 7% Besteuerung, wenn sie lebensnotwendig sind. Und jetzt kann man sagen, die Wohnung ist eigentlich auch ein Lebensmittel.
Das sind also Stellschrauben, Herr Hirl, die Sie da skizzieren, an denen man politisch ran kann, natürlich. Das sind ja keine ewig gültigen Regeln.
Ja. So ist es. Da gäbe es noch mehr, die Erhöhung der AFA.
Was ist das, AFA?
Das ist die Abschreibung von Gebäuden. Wenn man ein Gebäude kauft, dann kann man eben die läuft über 20 Jahre, kann man die Investition zu einem bestimmten Prozentsatz abschreiben. Und die könnte man im Falle von Umwandlung von Bürobauten natürlich erhöhen. Das war nach der Wende war das ein gutes Mittel, um die Konjunktur in den neuen Bundesländern anzukurbeln.
Jetzt beschreiben Sie aber doch vielleicht mal an ein, zwei Beispielen, wie so eine Umwidmung stattfinden kann. Also wir kennen ja Büroflächen, das sind riesige Flächen. So groß kann natürlich keine Wohnung sein. Also man muss ja an den Grundrissen zum Beispiel was machen. Wie kann sowas architektonisch, planerisch funktionieren?
Also architektonisch ist es so, ein Bürobau hat ja immer 400 Quadratmeter Einheiten, das hat etwas zu tun mit Brandschutz und zwei von diesen Einheiten liegen an zwei Treppenhäusern. Also Sie haben etwa 1000 Quadratmeter Geschossfläche, gut aufteilen in Kleinwohnungen oder auch in einen üblichen Wohnungsmix. Wir haben das mit unserer Studie sehr gut nachgewiesen. Da können Sie innerhalb der jeweiligen Förderbestimmungen und verkaufbaren Größen exakt die Wohnungen organisieren, die benötigt werden. Sie brauchen einfach immer wieder Erschließungskerne und die reichen aus, um einen Wohnungsbau gut zu organisieren.
Gibt es denn bestimmte Bürogenerationen, die vergleichsweise einfach umzunutzen sind?
Da haben Sie jetzt eine gute Frage. Also wir haben in unserer Studie drei wesentliche Punkte festgestellt. Das erste ist, 1977 gibt es die erste Wärmeschutzverordnung, die sehr einfach daherkommt. Also man muss mindestens Dach und Wand mit 5 cm Dämmung versehen, keine Qualifizierung dieser Dämmung, aber es gibt dann plötzlich Gebäude, die einen Wärmeschutz haben. Und nach Gebäudeenergiegesetz könnten diese Gebäude umgenutzt werden, ohne dass man die Fassade komplett entfernen muss, weil wenn weniger als 10% verändert werden, dann genießt man dort Bestandsschutz für diese Fassade. Der zweite Punkt ist, Asbest, das war für uns auch eine überraschende Erkenntnis, Asbest war der am meisten verbaute Werkstoff in Deutschland von 1930 bis 1991. Und eine Asbestsanierung, also ich habe in Berlin studiert und an der TU, die Fakultät ist damals asbestsaniert worden, das ist unglaublich aufwendig und kostet wirklich viel Geld. Das heißt, Gebäude ab etwa Mitte der 80er Jahre eignen sich von daher sehr gut. Und jetzt kommt noch ein Punkt, ab Mitte der 80er Jahre werden die Decken dicker. Nach dem Krieg hat man aus Materialmangel, aber man hatte Arbeitskraft, hat man sogenannte Plattenrippendecken gemacht, also mit 5 cm Platten und Rippen, die getragen haben. Das war sehr materialsparend, aber genügt heutigen Schallschutzanforderungen nicht. Nichtsdestotrotz kann man in solchen Häusern gut wohnen, man hat dann vielleicht eine Schallschutzqualität wie in einem Altbau. Jetzt kann man daraus schließen, Gebäude etwa ab Mitte der 80er, die sind von der Statik her und vom Schallschutz her gut, die haben in aller Regel Asbest und sie haben einen minimalen Wärmeschutz. Ja. Und das sind Faktoren, die diese Epoche, also ab 85, die sehr, sehr gut für Umbauten geeignet wären. Nichtsdestotrotz sind natürlich die leerstehenden Gebäude, die kommen im Moment, sofern sie noch stehen, eher aus den 60er, 70er Jahren.
Jetzt haben Sie gesagt, Herr Hirl, es gibt einige Länder außerhalb von Deutschland, die haben diese steuerrechtlichen Aspekte, über die Sie hier gesprochen haben, schon irgendwie berücksichtigt. Gibt es denn auch Länder, die schon in etwas größerem Stil Bürobauten in Wohnungen umgewidmet haben? Gibt es da auch Vorbilder?
Ja, also wir hatten Kontakt zum Großbüro in Chicago, das heißt AECOM. Die tun in ganz großem Stil Wohnungsbauten umwandeln, weil in den US-amerikanischen Metropolen, da gibt es einen großen Umbruch. Also jeder hat diesen Artikel über San Francisco gelesen. Downtown San Francisco ist entvölkert. Und andere Städte haben das vorher erkannt und die versuchen jetzt diese Entmischung der Innenstadt, die ja ohnehin schon im Zweitakt
neu zu mischen,
der entgegenzuwirken. In den USA ist Sprit auch teurer, one hour in, one hour out. Das machen viele nicht mehr, also die kommen nur noch zu Besprechungen in die Stadt und das führt natürlich dann auch dazu, dass die Infrastruktur bröselt. Also der Coffeeshop, die stehen leer in Chicago, wenn sie da durchgehen. Das ist wirklich unglaublich. Und dort werden sogar Architekturikonen wie der Chicago Tribune Tower, 1923 internationaler Wettbewerb mit großer Beteiligung, auch deutscher Beteiligung, der ist in ein Wohngebäude umgewandelt worden. Und das ist nicht das Einzige. Die wandeln in Chicago im Moment 2,5 Millionen Quadratmeter Büro zu Wohnen um. Und das hat einen ganz guten Effekt, nämlich sie haben plötzlich eine Nutzungsmischung, die man in einer US-amerikanischen Stadt nie erwarten würde. Und wir haben in unserer Arbeitsgruppe auch gesehen, dass es eigentlich unseren Städten auch gut tun würde. Wir haben ja auch Monostrukturen. Wohngebiete sind immer reine Wohngebiete und dann wird immer diskutiert, ja, im Erdgeschoss muss Einzelhandel rein, der kommt da nie. Und ich glaube, dass diese Umbauprojekte dazu führen könnten, dass man wieder gemischt genutzte urbane Gebiete bekommt. Das ist eigentlich so unsere große Hoffnung, die wir auch da hegen.
Also der Umbau der Bestandsimmobilien dieser Büros, ein großes Potenzial im Bestand, das muss ausgeschöpft werden, dieses Potenzial. Da gibt es Vorbilder, wir haben es gehört. Der Architekt Rudolf Hirl war das. Er hat die Entstehung dieser Studie des BDA zusammen mit Kerstin Oertel initiiert und geleitet. Herr Hirl, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Vielen Dank.
In Afghanistan sind die Frauen in der Überzahl, etwas mehr als 50%. Die Männer sind in der Minderheit, wie ja auch in Deutschland. Doch seit die Taliban zurück an der Macht sind, gibt es ständig neue Verbote für Frauen. Ein Steinzeit-Islam zeigt sich da einmal mehr. Jetzt ist den afghanischen Frauen eine Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum gewidmet. Im Mittelpunkt stehen 20 afghanische Aktivistinnen einer deutschen Hilfsorganisation, die dort vor fast 25 Jahren ihre Arbeit begann. Martin Gerner war bei der Ausstellungseröffnung dabei.
Zur Eröffnung werden im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum 20 afghanische Frauen auf die Bühne gebeten, Name für Name.
Basida Akbarzada.
Alle Mitarbeiterinnen von Medica Afghanistan, alles Fachfrauen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, gegen häusliche Gewalt und für psychosoziale Beratung. Dann wird es dunkel im Saal. Es erklingt das Lied San Hastam, weil ich eine Frau bin, von Ariana Said, der afghanischen Pop-Ikone, die in den USA lebt. Viele der 300 Menschen im Publikum schwenken wehmütig ihre Handys. Kann man Frauen in Afghanistan, die erstmals Gender-Apartheid erleiden, mit einer Ausstellung hier helfen? Sarah Fremberg, Medica-Kuratorin für die Ausstellung.
Die Geschichten sind zum Teil sehr persönlich und umfassen Berufliches und Privates. Aber uns ist eben auch ganz wichtig zu zeigen, dass die Frauen Fachfrauen sind, die einfach auch fachliche Kompetenzen mitbringen, die wir eben auch zeigen wollen.
2002 startete Medica Mondiale in Afghanistan. Bei Rückkehr der Taliban im August 2021 seien alle 90 afghanischen Mitarbeiterinnen in Gefahr gewesen, so Sarah Fremberg. Sofort lief die Evakuierung an, nicht ohne Probleme. Leila Ahmadzai hat die Frauen schon früher in Kabul fotografiert.
Es war eine andere Arbeit, komplett. Ich durfte die Frauen, die Aktivistinnen fotografieren, die ich in Afghanistan auch vorher exakt diese Arbeit gemacht habe, aber unter Angstzustände, unter Rush Hour.
Etwas Bitteres schwingt mit, wenn die Sprache auf die Intervention der NATO kommt, die nach 20 Jahren die Rückkehr der Taliban nicht verhindern konnte. Im Gegenteil, am Ende wurde den Taliban der Teppich ausgerollt in Doha.
Die Begegnung ist schon heilend. Zu sehen, dass die Frauen wieder aufstehen und weitermachen, weil die Frauen über 20 Jahre dafür gekämpft haben, von Westen unterstützt worden sind und dann auch fallen gelassen worden sind, weil die Instrumentalisierung stattgefunden hat. Frauen werden auch als Ausrede für wir marschieren hier ein und verteidigen Frauenrechte dazu ausgenutzt. Und wenn wir die nicht mehr brauchen, dann lassen wir die fallen. Das geht gar nicht. Und das macht traurig. Das darf nirgendwo in keinem dieser Länder passieren.
Zaina Hamidi, eine der Medica-Fachkräfte, führt als Moderatorin durch den Abend. Sie spricht vom Ankommen in Deutschland.
Das war auch schwer am Anfang. Wir dachten vielleicht, wir können niemals Deutsch lernen, weil das scheint so schwer zu sein. Aber jetzt glücklicherweise viele unserer Kolleginnen, die hier sind, sich richtig gut in die Gesellschaft integriert haben. Und die arbeiten im Moment, die haben Hami gegründet. Wir arbeiten jetzt für andere Frauen, die in Afghanistan sind oder sogar in Deutschland. Wir helfen anderen Frauen, die sich in die deutsche Gesellschaft integrieren. Jetzt alle Probleme sind gelöst.
Und in Afghanistan kann Medica dort aktuell arbeiten? Sarah Fremberg.
Wir arbeiten nach wie vor Ort, aber die Taliban haben eben seit ihrer Rückkehr haben die verhindert, dass Frauen, dass Aktivistinnen sich äußern und ihrer Arbeit nachgehen. Das ist jetzt mit diesen Erlässen noch mal schwieriger, gefährlicher geworden. Also wir können nur sagen, seit dem August, auch danach, sind weiterhin Frauen vor Ort aktiv.
Zaina Hamidi erwähnt psychosoziale Beratung, die oft über Social Media nach Afghanistan läuft.
Wir haben viele Klienten in Afghanistan. Wir machen Beratungs online. Wir bieten Online-Trainings per Handy oder per Computer, die hören, was wir sagen und dann die erzählen ihre Geschichte und ihre traumatischen Erfahrungen oder mentale Zustände, was die wollen jetzt.
Oft ist allein die Vernetzung für Psyche und Befinden wirksam.
Manche Frauen denken, dass diese Situation ist nur für mich so schlimm. Aber wenn die in eine Gruppe kommen und fühlen sich zusammen miteinander und die sprechen zusammen, die erzählen ihre Geschichte oder Probleme, dann das kann helfen, die anderen Frauen, die sich so allein fühlen und auch depressiv zu fühlen.
Die Kölner Ausstellung »Weil wir Frauen sind« fällt in eine besondere deutsche Aktualität, von der an diesem Abend offiziell nicht die Rede ist, die aber sehr real wird, sobald man sie anspricht. Arezu Rezai, eine der Medica-Fachkräfte.
Wenn ich lese, dass eine Afghane hat das gemacht, das ist für mich so traurig, weil auch im Strafgesetz von Deutschland, jede Person ist zuständig für ihre eigene Person. Aber ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr in diese Richtung gehen, praktische Wege finden, dagegen solche Vorverurteile zu verhindern.
Weil wir Frauen sind, die Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum ist bis zum 13. April zu sehen, Martin Gerner berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Das Volk hat die Demokratie satt. Das Land ist am Ende. Schlechte Wirtschaftsleistung, mangelnde Verteidigungsfähigkeit im Fall eines Angriffs von außen, zu viel ungeregelte Zuwanderung. Wir brauchen wieder einen Diktator, ruft das Volk, einen, der sagt, unser Land zuerst. Diese Bestandsanalyse liest man im FAZ-Feuilleton. Mit dem Zusatz, das alles steht so, wörtlich, im Libretto von Alberic Magnard, das sich der französische Komponist selbst für seine Oper Guerre-Cœur geschrieben hat. Das Stück wurde zwischen 1897 und 1901 komponiert, zu Lebzeiten des Komponisten allerdings nicht, danach selten aufgeführt. Die Oper Frankfurt zeigt eine ursprünglich Osnabrücker Inszenierung von 2019. Der spektakulärste Moment sei der allmähliche Einsturz des Parlamentssaals. In Osnabrück sah man futuristische Lichtkreise wie aus Fritz Langs Metropolis. Da spürte man noch die utopische Kraft der Imagination. In Frankfurt ist das Jenseits ein zerstörtes Diesseits, dystopische Mutlosigkeit, verzagte Kunst, die zum Faktischen keine Alternativen mehr zu denken weiß. Der Applaus, meint Jan Brachmann, bestätigt den dystopischen Konsens unserer Gegenwart. Wahlkampf ist natürlich auch im Feuilleton. In derselben FAZ analysiert der Historiker Tim B. Müller die vielleicht noch nicht ganz dystopische Gegenwart auf der Folie von Erfahrungen aus der Weimarer Republik, aber mal anders. Friedrich Merz, meint er, hat es begriffen. Demokratiefeinde müssen durch politische Führung abgewehrt werden. Die Stabilität von Demokratien, die von rechtem Extremismus bedroht werden, hänge von der Stärke ab, die demokratische konservative Parteien ausstrahlen. Dafür habe Merz in der vergangenen Woche den richtigen parlamentarischen Aufschlag gemacht, im Gegensatz zu den verbliebenen Regierungsparteien, die Tim B. Müller hart rannimmt, wobei er auch da an Weimar erinnert. Die letzte Regierung der Weimarer Republik sei vor allem zerbrochen, weil die gespaltene Linke lieber für die eigene Galerie spielte, als sich auf schmerzhafte Kompromisse einzulassen. Noch ist die vergangene Woche vielleicht zu nah an der Gegenwart und an der umkämpften Wahl, um sie schon ganz den Historikern zu überlassen. Immerhin, die große Lektion der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, so fasst Tim B. Müller seine Analyse zusammen, sei, dass demokratische Führung entschlossener sein muss als die autoritären und totalitären Alternativen. Die kommen in der Süddeutschen zu Wort als Alternative. Bernhard Heckler hat Alice Weidel im Fernsehen zugeschaut. Sein Fazit, die AfD-Kanzlerkandidatin kämpft bei Karin Mioska gegen die vermeintliche Dummheit aller Menschen, außer Weidel. Dabei beobachtet er jedes Detail und muss zugeben, Alice Weidel verfügt über eine beeindruckende Augenmotorik. Besonders die Augensteuerung des Musculus rectus superior, der das Auge nach oben hebt, und des Musculus obliquus inferior, der für Drehbewegungen nach außen und oben zuständig ist, beherrscht sie auf Weltklasseniveau. Als Karin Mioska sie auf das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der vergangenen Woche anspricht, setzt Weidel die genannten Muskeln so formvollendet ein, dass sie Mioska zur Nachfrage, warum verdrehen sie die Augen, nötigt. Und dann ins Leere laufen lässt. Weidel, siegesgewiss, mach ich nicht. Bernhard Heckler schaut sich die Szene fünfmal hintereinander an. Ergebnis dieser selbst vorgenommenen forensischen Frame-für-Frame-Bildanalyse. Stimmt, macht sie nicht. Weidel weiß auf die Mikrosekunde genau, wann sie die beginnende Rotation des Augapfels abbrechen muss, um den Vorwurf des Augenverdrehens in diesem Faktencheck zu entkräften. Am Ende beschließt Weidel den ganzen Abend mit den Worten, mir ist die ganze Diskussion zu dumm. Ganz kurz, so der SZ-Kritiker, inzwischen voll auf Augäpfel fixiert, meint man ein angedeutetes Augenverdrehen bei Karin Mioska bemerkt zu haben. Nach ein paar Mal Vor- und Zurückspulen muss man aber festhalten, nein, da war nichts Unangemessenes festzustellen. Fazit, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinguckt, geht es anscheinend sogar in diesem Wahlkampf fair zu.
Der Blick in die Feuilletons war das von Hans von Trotha und das war's unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.